Ja, auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Sonntaggottesdienst. Ja, und vor allen Dingen auch zu meiner ersten Predigt. Ich stand zwar schon öfters hier, aber das ist dann doch heute etwas anderes. Und so habe ich angefangen, schon weit im Voraus mal in mich hineinzuhorchen und zu gucken, ja, welches Thema mir dann auf dem Herzen liegt und was ich euch heute hier mitteilen kann. Und ich hatte vor 3 Wochen, war das, habe ich was erlebt. Und das war auf der Arbeit. Und da wusste ich, das wird sein. Weil ich mir ab diesem Punkt sehr viele Gedanken darüber gemacht habe. Zwar hatten wir einen kleinen Arbeitsauftrag, nichts Wildes. Dafür brauchten wir ein Werkzeug, das hatten wir allerdings vergessen. Und wir mussten nochmal zurück zum Leitstand gehen und sind dann eben losgelaufen. Und kurz bevor wir dann angekommen sind, sah ich, wie mein Arbeitskollege, sah ich aus dem Augenwinkel, wie er in einen kleinen Nebenraum verschwand. Das ist so eine Umkleide, eine Kaue, da sind auch ein paar Schränke. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, bin dann noch weitergegangen, habe den Schlagschrauber geholt, den wir brauchten, und bin wieder zurückgegangen. Und er ist immer noch nicht aus diesem Raum rausgekommen, also dachte ich, gehen wir mal kurz rein. Ich mache die Tür auf, gehe rein, bin direkt wieder rausgegangen. Ja, und weil ich da was gesehen habe. Und zwar hatte er seinen Teppich rausgeholt, hatte den Richtung Mekka ausgerichtet und hat gebetet. Ich stand dann draußen und habe mir da so Gedanken drüber gemacht. Was betet er wohl? Was betet man zu so einem anderen Gott? Und ich merkte, wie ich das Ganze im Gebet gemacht habe. So unterbewusst, wie ich das Gott gefragt habe. Und dabei ist mir klar geworden, was für ein unfassbares Privileg wir haben, dass wir einfach so zu Gott kommen dürfen, dass wir keinen Gebetsteppich brauchen, dass wir keine Gebetszeiten haben, sondern dass Gott immer ein offenes Ohr für uns hat. Und so habe ich mir weiter Gedanken darüber gemacht und habe angefangen, in der Bibel zu forschen. Die Jugend wird dieses Thema tatsächlich schon kennen, weil ich schon mal in einer abgeschwächten Variante als Andacht gehalten habe. Aber ich habe dieses Thema neu aufgerollt und habe viele neue Inhalte rausgesucht. Und ich denke auch, dass die dieser Andacht schon mal gehört haben, auch vieles Neues daraus mitnehmen können. Das hoffe ich zumindest. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, noch dazu gestellt habe, ist, können wir noch richtig beten? Haben wir vielleicht verlernt zu beten? Was gehört alles zum Gebet? Und wie Konstantin eben schon sagte, in diesem Zitat, ist das Gebet für uns vielleicht nur noch ein Reserverad? Kommen wir nur noch zu Gott, wenn wir ihn wirklich dringend brauchen? Naja, das waren eben alles so Fragen, die ich mir gestellt habe und die ich jetzt heute auch beantworten möchte. Und wenn es ums Gebet geht, dann kommen wir um mindestens eine Stelle in der Bibel nicht drumherum. Und diese Stelle ist sehr bekannt. Und steht in Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Ich habe es manche schon erahnt. Es geht um das Vaterunser. Ich denke, ich lese es einmal kurz vor und dann werde ich Punkt für Punkt auf die Aspekte eingehen, die ich da herausgearbeitet habe. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie gesagt, ich habe aus dieser Textstelle ein paar Aspekte rausgearbeitet und nachher möchte ich diese Aspekte, die ich herausgearbeitet habe, in ein anderes Gebet mit übernehmen und gucken, ob wir sie dort wiederfinden. Das Gebet, um das es geht, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist das Bußgebet von Nehemia. Es trägt dem Nehemias Kapitel 1, aber können wir später aufschlagen. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal so Vers für Vers durch das Vaterunser durch und guck, was ich da gefunden habe. Und zwar haben wir den Vers 9 und den Vers 10. Steht, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Für mich ist das ganz klar, einmal im Vers 9 Anbetung und in Vers 10 Demütigung. Als allererstes müssen wir uns im Gebet klar werden, wo wir stehen und wo Gott steht. Ich denke, das haben wir alle schon mal gehört, dass damit Gott groß werden kann, müssen wir ganz klein werden. Das heißt, Jesus sagt hier in diesem Gebet, in diesem Beispielgebet, in dieser Art und Weise, wie wir beten sollen, dass wir den Vater anbeten sollen und uns gleichzeitig demütigen sollen, uns klein machen sollen vor Gott. Es ist Gottes Wille, der geschehen soll und nicht unser. Es ist sein Reich, das kommen soll und nicht unser. Es ist sein Name, der geheiligt werden soll. Wir müssen uns dieser Abhängigkeit vor Gott bewusst sein. Gerade wenn wir ins Gebet gehen. Und ja, einfach diese große Lücke, die zwischen Gott und uns ist, begreifen. Was sind wir vor Gott? Ja, wir sind seine Kinder, aber wir sind auch seine Knechte. Ja, und erst wenn wir das begriffen haben, dann können wir mit der richtigen Einstellung ins Gebet gehen. Gucken wir in den nächsten Vers, und das ist der Vers 11. Das ist ein kurzer Vers. Dann steht da, gib uns heute unser tägliches Brot. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, hier geht es definitiv um das Bitten. Hier steht, dass wir um das tägliche Brot bitten sollen. Und ich glaube, dass dieses tägliche Brot, was hier steht, ein Platzhalter ist. Und sei ein Platzhalter für alles, was wir täglich zum Leben brauchen. Aber auch unsere Sorgen, unsere Nöte und Wünsche. Wünsche, die wir auf dem Herzen liegen haben. Zu den Wünschen stellt Gott nur eine Bedingung. Und die lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 14, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, lese ich nur kurz vor. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Gewillen gemäß um etwas bitten. Wenn wir etwas bitten vor Gott, wenn wir einen Wunsch, den wir auf dem Herzen haben, vor ihm liegen, also vor ihn legen wollen, dann soll er nach seinem Willen sein, denn Gott kann nichts gegen seinen Willen tun. Den nächsten Punkt, den ich habe, in Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ja, auch hier ganz klar, wir sollen unsere Schuld bekennen. Wir sollen unsere Schuld vor Gott tragen. Was ich an dem ganzen Aufbau dieses Gebets sehr interessant finde, ist, dass das Bitten vor der Bekennung der Schuld kommt. Oft ist es doch bei uns andersrum, und das werden wir auch gleich im Nehemia sehen, dass wir es andersrum machen, dass wir erst unsere Schuld vor Gott bringen und ihn dann bitten, weil wir es nicht wagen, mit unserem belasteten Gewissen vor ihn zu kommen und ihn um etwas zu fragen, ihn um etwas zu bitten. Das ist ganz menschlich. Und das ist auch nicht schlimm. Aber ich finde es einfach nur bemerkenswert, wie Gott es hier einfach genau andersrum macht. Andersrum, wie wir Menschen uns das denken. Weil wenn wir mit unseren Fehlern zu Gott kommen, wird Gott niemals sagen, du wagst es so vor mich zu kommen und etwas zu erbitten. Nein, er wird uns so aufnehmen, wie wir sind. Und das, finde ich, geht nochmal besonders gut hieraus hervor. Aber wir dürfen nicht in dieser Schuld leben. Wir dürfen nicht mit diesem belasteten Gewissen immer und immer und immer wieder ins Gebet kommen. Denn Gott wird da auch sehr konkret. Und in Sprüche 28, Vers 9, müsst ihr auch nicht aufschlagen, da steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Und gerade dieses Wort Greuel, das ist ja sehr, ich finde, es hat einen sehr mächtigen Ausdruck. Und deshalb sollten wir vor Gott mit einem reinen Gewissen treten. Den vierten Punkt, den ich rausgearbeitet habe, dann Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal eine Bitte, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll und uns vom Bösen erretten soll. Aber wir haben ja auch noch was anderes, einen kleinen Zusatz. Nämlich das Wort denn im zweiten Satz. Das Wort denn im zweiten Satz weist auf eine Begründung hin. Und wenn wir den Satz, jetzt einmal den zweiten Satz, als eine Begründung umformen, dann steht da, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, weil Es ist dein Reich, bei dir liegt die Kraft und bei dir liegt die Herrlichkeit. Es ist irgendwie so, als würden wir Gott erinnern wollen. Aber müssen wir Gott an irgendwas erinnern? Ich meine, Gott vergisst doch nichts. Und diese Frage möchte ich gerne mit zwei Fragen beantworten. Müssen wir unsere Sünden vor Gott nennen? Er weiß doch, was wir gemacht haben. Müssen wir unsere Sorgen und Wünsche vor Gott mitteilen? In Vers 8 im Matthäusevangelium, im Kapitel 6, sagt er noch, dass unser Vater weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn darum bitten. Also warum müssen wir ihn fragen? Und wenn wir so argumentieren, müssen wir gar nicht beten. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte eine lebendige Beziehung mit uns, mit lebendigen Konversationen. Ja, und nicht nur das, Gott schafft sich selbst Erinnerung. Das könnt ihr einmal aufschlagen. Das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 9, die Verse 12 bis 15. Da kommt Noah gerade mit seiner Familie aus der Arche und Gott setzt sein Zeichen. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich mich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden, sondern die alles Fleisch verdirbt. Gott erinnert sich selbst an seine Zusagen. Und wenn er sich selbst daran erinnert, ich glaube, dann dürfen wir ihn in unseren Gebeten auch an seine Zusagen erinnern. Das dürfen wir niemals vorwurfsvoll machen, sondern immer in Demut. Ja, ich fasse nochmal diese Aspekte des Vaterunsers zusammen. Wir müssen im Gebet unserer Stellung vor Gott bewusst sein. Wir dürfen jederzeit unsere Sorgen und Wünsche vor Gott bringen, ganz egal, welche Schuld wir haben. Wir müssen uns unserer Schuld aber bewusst sein und sie vor Gott bringen, und um Vergebung zu erlangen. Und wir dürfen Gott an seine Zusagen erinnern. Und diese vier Aspekte, die möchte ich jetzt einmal mit in das Gebet von Nehemia nehmen. Und dafür lese ich einmal das Gebet von Nehemia vor. Und das steht in Nehemia Kapitel 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Achalias. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich bei ihnen über die Juden, die entkommen sind, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz, in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht. Für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose gegeben hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ja, hier in Nehemias Gebet finden wir tatsächlich alle vier Aspekte des Vaterunsers wieder. Nehemia geht ins Gebet und stellt klar, wo er steht. Verse 5, den ersten Abschnitt in Vers 6 und nachher auch nochmal in Vers 11, in dem ersten Abschnitt, lese ich nochmal vor. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst. Und nachher auch nochmal in Vers 11. Ach Herr, lass doch deine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Ja, Nehemia stellt klar, Gott, ein furchtgebietender und guter Gott im Himmel, Nehemia, ein Knecht des Herrn auf Erden. Besonders ausdrucksstark finde ich die Worte, die er hier wählt in den ersten Abschnitten des Vers 6 und des Vers 11. Nehemia sagt hiermit aus, dass er unwürdig ist, sein Anliegen vor Gott zu bringen, Gott aber trotzdem darum bittet, sein Ohr zu ihm zu senken und ihm zuzuhören. Und ja, diese Ausdrucksweise bestärkt einfach nochmal die große Lücke, die er zwischen ihm und Gott sieht. Und Gott sieht das Herz von Nehemia und hat seine Freude daran. Und wenn du manchmal denkst, dass du unwürdig seist, vor Gottes Thron zu treten, dann hast du damit recht. Vollkommen recht. Aber gerade diese Einstellung, mit dieser Einstellung sagt Gott, du bist würdig, vor meinen Thron zu treten. Ich neige mein Ohr zu dir, mein Kind. Der nächste Aspekt, den wir hier in Nehemias Gebet sehen, und das ist genau, wie ich es eben gesagt hatte, umgekehrt, ist, dass er erst seine Schuld bekennt vor Gott. In den Versen 6 bis 7. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose gegeben hast. Ja, Nehemia macht das hier genau andersrum und es ist auch vollkommen in Ordnung. Da spricht nichts gegen. Aber ich bin mir sicher, hätte er es andersrum gemacht, hätte erst seine Bitte vor Gott gebracht und dann seine Sünden und die Sünden des Volkes, hätte Gott ihn ganz genauso erhört. Gott zeigt nicht auf unsere Schuld und klagt uns nicht an. Das macht jemand anders. Jedoch weist er uns auf unsere Missstände in unserem Leben hin, wird uns aber niemals aufgrund unserer Fehler abweisen. Das Ganze wird auch mit in den nächsten Versen bestärkt, die aber auch gerade auf den nächsten Aspekt des Vaterunsers hingehen, nämlich daran, dass wir Gott erinnern dürfen. In Verse 8 bis 10: Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ja, Nehemia erinnert Gott an seine Zusagen. Nicht, dass Gott vergesslich sei, aber es macht unsere Beziehung zu Gott doch so viel lebendiger. Und es zeigt Gott, dass wir uns auf sein Wort verlassen wollen, dass wir uns auf seine Zusagen vertrauen. Ja, das ist das, was Nehemia hier macht. Was ich eben gesagt hatte, dass Gott uns auf unsere Missstände in unserem Leben hinweist, aber niemals abweist aufgrund unserer Fehler, ist mir dann auch noch irgendwann aufgefallen, dass es eigentlich genau in diesem Abschnitt behandelt wird. Steht in Vers 8, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Das ist ein Aufmerksammachen auf Missstände. Gott hat das Volk als letztes Mittel damit aufmerksam gemacht, dass irgendwas nicht richtig läuft. Und in Vers 9, kehrt ihr aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Es ist egal, was wir gemacht haben, wie groß unsere Fehler sind. wenn wir umkehren und zu Gott zurückkehren und ihm Vergebung bitten, ja, dann wird er uns nicht abweisen, wie er hier die Juden auch, wenn er sie bis ans Ende der Himmel verstoßen hätte, wie er einsammeln würde. Ja, und dann schlussendlich Vers 10, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Wir sind Gottes Geschöpfe und seinen Sohn hat er für uns gegeben und deshalb möchte er nicht, dass wir verloren gehen und deshalb wird er immer wieder, auch wenn wir noch mit so viel Schuld kommen, wenn wir umkehren von unserem sündigen Weg, wird er uns nicht hinausstoßen. Ja, den letzten Aspekt, das ist die Bitte, die Nehemia hier zum Schluss bringt. In Vers 11, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Wunschling des Königs. Das ist eine ziemlich große Bitte, die Nehemia hier vor Gott bringt. Aber sie ist kurz ausgedrückt mit wenigen, aber weisen Worten. Er bittet um Gelingen und um Barmherzigkeit. Nicht mehr, nicht weniger. Bei mir ist es oft so, und ich denke, da bin ich nicht alleine, dass wir unsere Bitten dann doch groß ausschmücken und noch diverse Details mit reinbringen, wie wir es gerne hätten. Und das hätte Nehemia ja auch machen können. Er hätte Gott sagen können, ich würde gerne wieder zurück nach Juda, ich bräuchte Baumaterialien, um die Stadtmauer wieder aufzubauen und all die ganzen Details hätte er ihm nennen können, aber nein. Er ist sparsam mit seinen Worten und weise und bittet um Gelingen und Barmherzigkeit. Wenn wir diese vielen Worte sprechen, dann sagte Jesus nicht einmal in Matthäus Kapitel 6, Vers 7, auch vor dem Vater unser, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Das Ganze hat schon Salomo damals verstanden, das könnt ihr auch aufschlagen. Im Prediger 5, Vers 1 steht es. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Aber oft ist es doch genau andersrum. Wir reden viele Worte, weil die Lücke zwischen uns und Gott so gewaltig ist. Und wir versuchen uns dadurch ihm irgendwie zu nähern. Aber Salomo sagt, gerade weil die Lücke so groß ist, gehe weise und sparsam mit deinen Worten um. Gott hat keinen Gefallen an Schwätzern. Ich meine, wer hört gerne einem Schwätzer zu? So jemanden, der den ganzen Tag redet und redet und redet und redet. Und ich glaube nicht, dass Gott an so jemanden seinen Gefallen hat. Ja, bei meinem ganzen Studium von dem Vater Unser, bei dem Gebet von Nehemia, aber auch noch bei weiteren Gebeten, die es jetzt aber nicht in diese Predigt geschafft haben, ist mir was aufgefallen. In all diesen Gebeten werdet ihr keine Spur finden von Dank. Da wird nicht ein Wort über Dank verloren und nicht irgendwie ein Hinweis, man irgendwie finden würde, dass wir dankbar sein sollen im Gebet. Aber das habe ich immer gelernt damals. Ja, zu einem guten Gebet gehört Anbetung, dazu gehört Bitte, dazu gehört die Fürbitte, Dank und das Sündenbekenntnis. Aber nicht mal im Vaterunser finden wir einen Hinweis darauf, dass wir dankbar sein sollen. Was heißt das jetzt? Gehört Dankbarkeit nicht ins Gebet? Ja und nein. Ich denke, der Hauptgrund, wieso Jesus im Vaterunser die Dankbarkeit nicht erwähnt, ist, dass es egoistisch von ihm wäre. Das Erwarten von Dankbarkeit fällt unter die Kategorie Egoismus. Ich selber hatte lange Zeit Probleme damit und habe von anderen Dankbarkeit erwartet. Aber Gott hat mich etwas anderes gelernt und hat mich auf diesen Missstand in meinem Leben hingewiesen und ich durfte anfangen, an diesem Problem zu arbeiten. Dankbarkeit zu erwarten ist lieblos und Lieblosigkeit passt nicht zu Gott. Ich denke, da sind wir uns einig. Gott macht das etwas anders. Er schafft uns Erinnerung. Und ich denke, die größte Erinnerung, die er uns gesetzt hat, ist das Abendmahl. Das Gedächtnismahl. Erinnern wir uns an von Gott geschaffene Erinnerungen, dann sollte in unserem Herzen doch ein Gefühl von Dankbarkeit auftauchen. Wenn es nicht der Fall ist, und gerade bei solchen Dingen wie das Abendmahl, dann sollten wir uns doch nochmal ernsthafte Gedanken über die Beziehung zwischen uns und Gott machen. Gott sieht nämlich in unser Herz, und wenn er dankbare Herzen sieht, dann müssen wir dieses nicht unbedingt ins Gebet bringen. Deshalb sage ich, dass Dankbarkeit nicht unbedingt ein wichtiger Teil für ein gutes Gebet ist. Denn wenn wir einfach wirklich vom Herzen dankbar sind, dann sieht Gott das. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich denke, ich bin da nicht alleine. Aber manchmal, wenn ich so im Gebet bin, dann so eine Bitte vor Gott, mach der nächsten, ja, so bringe, so bitte mach das und das und das und das und das, dann fühlen wir uns doch irgendwann schlecht. So als würden wir Gott nur als so eine Art Wunschmaschine so behandeln. So Münze rein, einmal dran ziehen und dann kommt schon das Passende bei rum. Dieses Gefühl, dieses schlechte Gewissen, das sich dann in uns entwickelt, das ist falsch. Das ist grundsätzlich falsch. Gott möchte, dass wir unsere Sorgen, unsere Nöte und unsere Wünsche vor ihm bringen. Das ist ein Anliegen von ihm, damit er sich daran verherrlichen kann. Es gibt aber jemanden, der das nicht möchte, dass Gott sich an unseren Sorgen und Nöten verherrlicht. Und das ist unser Widersacher. Und der wird uns sagen im Gebet, du bist schlecht, du bist schlecht, du bedankst dich zu wenig, du bittest zu viel. Und diese Gedanken sind nicht göttlich, sondern weltlich. Das heißt aber nicht, dass wir im Gebet grundsätzlich nicht dankbar sein sollen. Ganz im Gegenteil. Wenn Anlass dazu ist, dann sollen wir unsere Dankbarkeit sehr wohl ins Gebet bringen. Jesus hat das oft genug getan. Bei der Einsetzung des Mahls lesen wir das, aber auch bei der Speisung der 4 oder 5.000. Und auch Nehemia dankt. Das lesen wir zwar nicht im Gebet, aber wenn wir das Buch Nehemia mal so weiter durchlesen, dann wird uns irgendwann auffallen im Kapitel 8, dass sie das Laubhüttenfest feiern. Und in der Bibel steht, dass sie das Laubhüttenfest seit der Zeit Josuas nicht mehr so gefeiert haben. Und wir lesen auch dort, dass sie große Freude im Herzen hatten. Sie hatten große Freude und Dankbarkeit in ihrem Herzen, weil Jesus sie aus ihrer Gefangenschaft befreit hat. So, jetzt suche ich gerade meinen letzten Zettel. Etwas durcheinander gekommen. Ja, zum Schluss möchte ich gerne noch 4 kleine Punkte nennen, die nicht zwangsläufig in das Gebet gehören, aber sich auch um das Gebet drehen. Das sind 4 Punkte, über die man eigentlich selber nochmal eine Predigt machen könnte, aber das würde den Rahmen definitiv sprengen. Aber ich fand es zu schade, sie einfach rauszulassen. Wir lesen die in Nehemia, auch im ersten Kapitel, kurz vor seinem Gebet, in Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid, etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Hier in diesem Vers sind mir eben nochmal 4 Punkte aufgefallen. Und der erste Punkt ist Nehemias Haltung. Als er diese Nachricht gehört hatte, setzte er sich erstmal hin. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, wahrscheinlich aus dem Grund, weil er diese schockierende Nachricht gehört hat und keine Kraft mehr hatte und sich erstmal hinsetzen musste. Er hatte keinen Grund mehr, aufrecht zu stehen und macht sich klein. Er fängt ein, sich klein zu machen, um Platz für Gottes Größe zu machen. Bei vielen Gebeten in der Bibel, die wir lesen, lesen wir vorher, dass der Betende sich hinkniet. Ja, diese Betenden nehmen eine demütige Haltung vor Gott ein und das hilft, ja, eine richtige Einstellung mit ins Gebet zu nehmen, eine demütige Einstellung. Das Ganze hat mich an das Gleichnis von Jesus erinnert, über den Zöllner und den Pharisäer. Ja, wir lesen im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, der Zöllner wagte es nicht, seine Augen zu erheben und betete von Ferne und sprach wenige weise Worte. O Herr, sei mir Sünder gnädig, mehr nicht. Der Pharisäer dagegen, der hat viele Worte gemacht. Viele nutzlose Worte und wurde nicht erhört. Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist in diesem einen Vers, ist die immense Ausdauer, mit der Nehemia hier betet. Er betete über Tage. Eine Frage, wie lange war euer längstes Gebet? Und dann ohne großes Geschwafel, sondern mit weisen, ausgewählten Worten. Nehemia hat das hier über Tage durchgehalten. Und was man da sagen muss, beten ist eine Kunst. Eine Kunst, die gelernt werden will. Der dritte Punkt, der mir dann noch in diesem Vers aufgefallen ist, ist der Verzicht. Nehemia fastete über Tage. Und ich denke, das machte er, um Zeit zu gewinnen. Um Zeit zu haben für das Gebet. Und da müssen wir uns die Frage an sich selbst stellen. Nehmen wir uns am Tag wirklich Zeit fürs Gebet? Ich denke, manchmal ist unser Tagesablauf wirklich voll. Oder wir würden dann doch lieber andere Dinge machen und ist nicht so wirklich Lust für auf das Gebet. Aber Nehemia verzichtet hier sogar auf das Essen. Ich meine, wir müssen nicht unbedingt auf das Essen verzichten, das können wir auch machen, aber vielleicht verzichten wir mal auf sowas wie das, was wir gerne machen. Ein Hobby oder irgendwas anderes. Und der letzte Punkt, lasst uns mit Emotionen beten. Nehemia betet unter Tränen und unter großem Leid. Gott hat uns, als er uns geschaffen hat, mit Emotionen gesegnet. Und die dürfen wir gerne mit ins Gebet bringen. Ich weiß nicht, wann ihr euer letztes Gebet unter Tränen gesprochen habt. Aber das sind Gebete, gerade bei diesen Gebeten, wo Gott ja ganz nah dabei ist und uns zuhört und uns wirklich helfen möchte. Ja, und zum Schluss dann einmal eine Zusammenfassung über die ausgearbeiteten Punkte. Wir müssen mit einer inneren Haltung der Demut ins Gebet gehen und Raum für Gottes Wirken schaffen. Wir dürfen und sollen unsere Sorgen unabhängig von unseren Fehlern und unseren Versagen vor Gott bringen. Wir sollen ihm unsere Fehler bekennen, denn das Gebet eines Gesetzlosen ist dem Herrn ein Greuel. Wir dürfen Gott an seine Zusagen erinnern. Das zeigt ihm, dass wir uns auf ihn verlassen und ihm vertrauen. Wir sollen dankbare Herzen haben und dürfen diesen Dank im Gebet vor Gott ausschütten. Und zum Schluss, lasst uns beten mit der richtigen Haltung, in Ausdauer, Verzicht und mit Emotion. Amen. Und dann würde ich zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, lehre uns das Beten. Ich meine, wie oft kommen wir am Tag zu dir und bringen unsere Sorgen und unsere Wünsche vor dir. Ja, aber allzu oft mit Geschwafel und unweisen Worten und oft auch gar nicht in der Erkenntnis, in welcher Position wir eigentlich vor dir stehen, als deine Kinder, aber doch auch als deine Knechte. Ja, verändere unsere Herzen, dass wir auch im Gebet wirklich erkennen, zu wem wir beten. Lehre uns das Beten. Amen.